Svenja hat es eben schon verraten, dass wir bis vor 2 Jahren an der Ostsee gelebt haben, so auf halber Strecke zwischen Altstadt und Strand. Und egal, ob jetzt Schule oder Sommerferien waren, dann hat man auch mal die Hausaufgaben auffallen lassen bei schönem Wetter, hat alles, was man so für den Strand braucht, ins Fahrrad geschmissen und in den Fahrradanhänger und ist losgeradelt zum Strand. Das war toll. Ich finde sowieso, Fahrradfahren hat etwas von großer Freiheit. Man ist unabhängig an der frischen Luft, man kann an dem Stau vorbeifahren und muss sich nicht in die schlechte Luft zu groß gefüllter oder zu sehr gefüllter Busse zwängen. Und es hat den Vorteil, ich habe ein Hollandrad, 24 Kilogramm schwer. Wenn man das erstmal in Fahrt hat, dann kann der Gegenwind noch so stark sein. Das fährt einfach weiter. Faszinierend. Jetzt sind wir seit 2 Jahren hier und haben festgestellt, dass hier manche Dinge anders laufen. Dass ein Hollandrad mit 3 Gängen in Marburg wenig angesagt ist. Und so habe ich angefangen, mich langsam, aber sicher von meinem Hollandrad zu verabschieden. Vor 1,5 Wochen habe ich mir ein neues Fahrrad gekauft. Nein, es ist kein Pedelec, dazu fühle ich mich noch zu jung. Aber es ist ein Fahrrad mit 24 Gängen, mit dem ich problemlos von Werder zum Ortenberg runter und wieder hochradeln kann und zurück gleichfalls. Ich bin also in das Fahrradgeschäft gegangen, habe mich gut beraten lassen, habe ein Fahrrad gekauft bzw. eine Anzahlung geleistet und habe dann den Abholschein bekommen. Eine Woche dauerte das noch, bis sie das nochmal durchgeguckt haben und so. Und in dieser Woche bin ich also mit meinem 3-Gang 24 Kilogramm Hollandrad durch Marburg geradelt. Und es fühlte sich alles so leicht an, als hätte mein Hollandrad 24 Gänge, als wären die Berge gesunken und die Täler erhöht oder wie es so schön heißt, als säße ich quasi schon auf meinem neuen Fahrrad. Mit der Anzahlung und dem Abholschein in der Tasche hat sich mein Fahrgefühl verändert. Oder jetzt sind die Ferien und ich weiß nicht, ob ihr Urlaub geplant habt und ob ihr vor einiger Zeit schon ein Ferienhaus gebucht habt und dann so eine Buchungsbestätigung bekommen habt. Mit der lebt es sich ja auf einmal auch ganz anders. Wenn man die irgendwo in der Ablage möglichst sichtbar obendrauf liegen hat, dann wird der Alltag auf einmal beflügelt. Und manche Herausforderungen erscheinen in einem anderen Licht wegen dieser schönen Perspektive. Um so eine Perspektive, um so eine Anzahlung geht es auch heute in dem Predigttext. Gottes Anzahlung an uns. Sein Pfand oder das Pfand, das Gott uns gibt, um uns deutlich zu machen, dass wir mit Jesus leben, dass wir zu ihm gehören und dass unser neues Leben, unser Leben neu, frei und erlöst ist. Dazu der Text heute aus Epheser 1. Ich habe das versucht, alles auf eine Folie zu tun. Das macht es zum Mitlesen etwas kleiner, aber es hilft hinterher, wenn wir im Text etwas mehr hin und her springen. Wenn ihr eine eigene Bibel dabei habt, ist das sicher hilfreich, wenn ihr da mitlest. Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach dem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch jetzt, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, die ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand, die Anzahlung unseres Erbes, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. In den kommenden Wochen wird es in der Predigtreihe um den Epheserbrief gehen. Die Predigtreihe heißt Mehr als wir brauchen, Entdeckungen im Epheserbrief. Und es lohnt sich sicher, einmal den Brief als Ganzes zu lesen, um so ein Gespür dafür zu bekommen, was Paulus hier seinen Leuten, den Christen in Ephesus und in der Region mit auf den Weg gegeben hat, was Jesus zu uns heute sagen will. Heute ist der Startschuss. Die ersten Verse haben wir vor uns und deswegen gucken wir uns einmal kurz genauer an, worum es geht. Wer schreibt an wen und was? Paulus, ein Apostel Jesu, Christi Jesu durch den Willen Gottes. Wer schreibt also? Paulus. Nicht irgendeine Privatperson, die hier irgendwie ihre Privatmeinung weitergibt. Nicht ein großer geistlicher Lehrer. Und auch nicht ein Held der Missionsgeschichte, sondern Apostel Christi Jesu, also ein Gesandter des Messias, in seiner Autorität, in seinem Namen, inspiriert durch ihn, schreibt Paulus hier. An wen schreibt er? An die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Heilige in Ephesus, Gläubige. Drei Stichworte über die, an die er hier schreibt. Heilige, das heißt nicht die geistliche Elite in der Gemeinde, nicht irgendwie besonders geistbegabte Menschen. Heilig heißt schlicht abgesondert. Also diejenigen, die zu Christus gehören. Ich bin in Münster in Westfalen groß geworden, eine sehr katholisch geprägte Stadt. Und damals in den 90er Jahren, als die Lokalradios überall aus dem Boden sprossen, da hat auch Radio Antenne Münster eine Umfrage in der Fußgängerzone gestartet. Eine sehr katholische Umfrage, nämlich mit die Frage, sind Sie ein Heiliger? Und die Antworten derer, die da über den Äther gelaufen sind, waren ganz weitgehend, nein, also so heilig bin ich jetzt nicht oder nein. Oder anderes Nein. Und eine Frau, die ist mir bis heute hängen geblieben, eine Antwort einer Frau, die hat nämlich gesagt, ja, ich bin eine Heilige, denn ich gehöre zu Christus. Und diese Antwort ist mir nachgegangen und mir bis heute im Ohr, weil sich darin etwas Faszinierendes ausdrückt. Unsere Heiligkeit hängt nicht davon ab, wie wir leben. Und ob wir in unserem Glauben vorankommen oder gerade eher Rückschritte erleben. Nicht wie ich Christ bin und wie ich mein Christsein lebe, macht mich heilig oder unheilig, sondern dass ich Christ bin, macht mich zu einem Heiligen. Dass du Christ bist, macht dich zu einem Heiligen. An wen schreibt er? An Heilige, an Ephesus, an die Christen in Ephesus, die Ephesus war damals die viertgrößte Stadt des Römischen Reiches, ein vermutlich riesiger Handelsplatz mit sehr vielen und auch ganz schön großen heidnischen Tempeln. Und mitten in dieser Stadt die abgesondert waren, weil sie zu Christus gehörten. Heilige Ephesus, Glaubende oder Gläubige an den Herrn Jesus. Glaubende an den Messias, den Christus. Glauben hat in der Bibel immer etwas mit Vertrauen zu tun. Die, zu denen er hier schreibt, die haben Jesus als Herrn und Heiland erlebt. Sie setzen ihre Hoffnung auf ihn, auf Christus. In Christus, Gläubige, in Christus Jesus. Dieses in Christus taucht in den folgenden, in den ersten 14 Versen 11-mal auf. Eine typische Formulierung des Epheserbriefs, die Paulus hier verwendet, um etwas auszudrücken. Als wollte er sagen, Christ ist, wer in Christus ist. Also, wer eins ist mit ihm. Und wenn ihr mal etwas weiter lest im Epheserbrief oder das im Ohr habt, hinterher beschreibt er die christliche Gemeinde als den Leib Christi. Und Christus selbst als das Haupt des Leibes. In Christus heißt dann, dass wir eins sind mit Christus und eins mit denen, die auch zu seiner Gemeinde gehören. Paulus beschreibt hier das Bild des neuen Gottesvolkes, dass wir sind, die wir zu Christus gehören, die wir in Christus sind, die wir mit ihm leben. Heilige Ephesus, Glaubende an den Messias Jesus, Paulus macht hier deutlich, dass wir Christen zwei Zuhauses, was ist der Plural? Zwei jedenfalls davon haben. Das eine ist, wir leben in dieser Welt, in Marburg. Und das andere ist, wir leben in Christus. John Stott hat dazu geschrieben, viele unserer geistlichen Probleme rühren daher, dass wir vergessen, dass wir Bürger zweier Reiche sind. Wir neigen dazu, entweder Christus zu folgen und uns aus der Welt zurückzuziehen, oder wir sind so sehr in der Welt verwurzelt und vergessen, dass wir auch in Christus sind. An wen schreibt er? Wer schreibt? Worum geht's eigentlich? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede. Zwei Stichworte, die so oder jedenfalls inhaltlich den ganzen Brief über auftauchen. Gnade, dass Gott sich auf den Weg macht. Der, der das Universum geschaffen hat, der, ehe der Welt grundgelegt war, schon da war und der sich zu uns aufmacht, in diesem Sonnensystem, zu diesem kleinen Planeten, in unser Haus, in unser Herz. Das ist Gnade. Wir können nichts dazu beitragen und können nur staunend daneben stehen und feststellen, dieser große Gott will nicht ohne uns leben. Und Friede, Gottes Initiative der Versöhnung. Am Kreuz geht dieser Gott den Weg zu Ende, um alles wegzunehmen, was uns von ihm trennt. Und schafft dieser Gott eine neue Familie. Wir haben einen gemeinsamen Vater im Himmel. Wir sind gemeinsam Kinder seiner Familie, Teil der neuen Gesellschaft Gottes in dieser Welt. Und dann geht es weiter. Ich habe das auf eine Folie gepackt, um wie gesagt hin und her zu springen, aber auch, um deutlich zu machen, diese paar Verse waren von Paulus ein einziger Satz. Er sagt den, als würde er lossprudeln und könnte gar nicht aufhören, ohne Punkt und Komma, ohne Atem zu holen. Und ich stelle mir vor, wie sein Schreiber daneben saß und gesagt hat, Paulus, ein bisschen langsamer, ich komme nicht mit, ich bin erst da und da. Es sprudelt nur so aus ihm heraus. Ein großer Lobpreis Gottes. Den kann man nicht analysieren oder auslegen, sondern da kann man nur auf Entdeckungsreise gehen und sozusagen hinter Paulus her schwärmen. Das möchte ich ein bisschen tun. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Vom Vater geht der Segen aus. Der Vater ist das Subjekt fast aller Verben in diesem Text. Vers 3, er hat uns gesegnet. Vers 4, er hat uns erwählt. Vers 5, er hat vorherbestimmt, dass wir seine Kinder sind. Vers 6, er begnadet uns, er weist uns seine Gnade. Vers 9, er hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens. Vers 11, er hat uns zu Erben eingesetzt und so weiter und so weiter. Die Substantive in diesem Text bezeichnen alle eine Eigenschaft Gottes oder etwas von Gott. Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Willen, Gottes Ratschluss, Gottes Ziel und so weiter und so weiter. Vom Vater geht der Segen aus. Durch Christus haben wir Anteil am Segen. 11-mal in diesen paar Versen in Christus sein. 15-mal in diesen paar Versen schreibt Paulus von Jesus in verschiedenen Titeln. Der ungewöhnlichste wohl, der ist der Geliebte in Vers 6. Was sind wir in Christus? Oder was haben wir in Christus? Wir haben Segen, Vers 3. Wir sind auserwählt, in Vers 4. Wir sind Gottes Kinder, Vers 5. Wir haben seine Gnade, Vers 6. In ihm haben wir Erlösung und Vergebung, Vers 7. In ihm haben wir Aussicht darauf, dermaleinst mit ihm vereinigt zu sein. Vers 10. Und so weiter. Vom Vater geht der Segen aus. Durch Christus haben wir Anteil am Segen. Und in dem Heiligen Geist bekommen wir den Segen. In ihm sind wir versiegelt. Vers 13. Der Segen ist geistlich. Vers 3. Als wollte Paulus sagen, der Heilige Geist, das ist sozusagen die himmlische Exekutive. Der Segen des Heiligen Geistes kommt zu uns durch den Vater, weil wir in Christus, in dem Sohn sind. Durch den Vater sind wir erwählt, Verse 4 bis 6. In Christus sind wir erlöst, Verse 7 bis 12. Und mit dem Geist sind wir versiegelt, Verse 13 und 14. Und wie ein Refrain dazwischen zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist das Ziel des Lebens auf dieser Welt. Vers 6, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Vers 12, zum Lob seiner Herrlichkeit. Vers 14, ganz am Ende, zum Lob seiner Herrlichkeit. Viel mehr Entdeckungen könnte man hier machen. Und wem das jetzt zu schnell ging, der nehme sich diesen Text doch noch einmal einfach zu Hause vor und nehme sich Zeit, hinterher zu schwärmen hinter dem, was Paulus hier ohne Punkt und Komma in einen Satz verwurstet hat. Dabei ist Paulus eigentlich in seinem Leben an einer ganz anderen Stelle. Vermutlich ist er gefangen, unter Hausarrest in Rom, gekettet an einen römischen Soldaten, von dem wir nicht wissen, wie er eigentlich zu Paulus und zu seinem Evangelium gestanden hat. Er ist im Gefängnis. Und doch fängt er nicht an zu klagen, bittet er nicht um Befreiung, sondern er lobt Gott und preist ihn über alles. Er versteht das Jetzt und die Gegenwart im Licht des großen Gottes, der die Welt, der den Grund der Welt gelegt hat. Oder wie es in der Übersetzung das Buch heißt, bevor das Weltall entworfen wurde. Das ist unser Gott. Er hat das Weltall entworfen, die unendlichen Weiten des Universums und unsere Galaxie eben auch. Paulus will das Jetzt und die Gegenwart verstehen im Licht dieses großen Gottes. Und er will die Gegenwart verstehen im Licht der beiden Ewigkeiten, die Gott schenkt. Das eine ist das aus der Vergangenheit, ehe der Welt grundgelegt war. Das andere ist die Ewigkeit, die vor uns liegt, wenn dermaleinst die Zeit erfüllt sein wird. Vers 10. So sortiert sich für Paulus die Gegenwart. Wie leicht nimmt mich meine Gegenwart und mein kleines Leben gefangen mit seinen Sorgen, mit seinen Nöten und mit seinen Herausforderungen. Wie leicht kann uns das passieren, dass wir in unserem Leben uns gefangen nehmen lassen von dem, was uns gerade begegnet und vergessen, dass der Professor keine Macht über uns hat, die weiter reicht, als dass er uns durch die nächste Prüfung fallen lassen kann. Und uns vielleicht auf einen kleinen Umweg in unserem Leben zwingen kann. Damit endet seine Macht. Manchmal tut es gut, das wieder in den Blick zu nehmen. Das Gleiche gilt für alles andere, was uns begegnet. Die Macht dieser Welt, die Macht der Dinge dieser Welt ist begrenzt. Und wenn ich manches von unseren Geschwistern in anderen Ländern lese und höre, die angesichts ganz anderer Situationen und Lebensumstände Gott loben und ihren Herrn preisen, dann kommt mir etwas von der, da scheint mir etwas von dieser Größe entgegen. Angesichts seiner Macht relativiert und sortiert sich unsere Gegenwart. Wie leicht glaube ich, dass es in dieser Welt eben doch um meinen Erfolg, um mein Ansehen, um mein Weiterkommen und um meinen Verdienst geht. Und dass dann, wenn es damit nicht mehr weit her ist, mit meinem Ansehen oder anderen Dingen, dass dann auch mein Wert in Frage steht. Nein, sagt Jesus, es geht viel weiter, weil wir seine geliebten Kinder sein dürfen. Nicht mein Wille geschehe in dieser Welt. Nicht der Ratschluss der Großen wird am Ende dastehen. Und nicht die werden Lob gepriesen werden, die jetzt groß sind, sondern das Lobpreis Gottes steht im Zentrum. Von ihm sortiert sich unsere Gegenwart. Was für eine Erlösung, was für ein erlösender Gedanke. Wie gut, dass Gott uns in Christus entgegenkommt, dass Jesus diesen Weg zu Ende gegangen ist, bis ans Kreuz, bis zum Tod am Kreuz, um dieser Welt mit diesen Maßstäben den Tod anzukündigen. Als wollte Jesus mit seinem ganzen Leben sagen, ich liebe euch und ich gebe alles für euch. Das war nicht ein tragischer, ungerechter Justizmord damals in der Antike, sondern das war der stellvertretende Tod, der eigentlich auf mich und auf uns gewartet hat. Was für eine Erlösung! Durch sein Blut, durch Jesu Blut am Kreuz ist alles weg, was uns von Gott trennte. Vergangenheit ist alles weg, was uns von Gott trennt, Gegenwart, und wird alles weggenommen sein, was uns jemals von Gott trennen wird, Zukunft. Alles drei finden wir in diesem Text. Und mitten darin, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist das Herz, das Zentrum dieses Textes. Darum geht es. Aber wie können wir so sicher sein, dass diese Gnade uns gilt und dass das auch so sein und bleiben wird? Paulus verwendet das Bild von der Adoption. Wir sind vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, Vers 5. Kind ist man nicht mal und mal ist man es nicht mehr. Oder mal verliert man die Kindschaft. Egal, ob wir uns gut benehmen und immer zur Hand gehen im Haushalt oder ob wir die größten Rotzlöffel sind und unser Zeugnis wie Sau aussieht, wir bleiben Kinder unserer Eltern. Wir können nicht aus der Kindschaft herausfallen. Gott hat sich festgemacht in Jesus am Kreuz. Daran erinnert uns Paulus. Und Gott macht sich fest in dem Heiligen Geist. Vers 13 und 14, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes? Die Anzahlung. Verheißen, versiegelt, Unterpfand. Drei Begriffe, mit denen Paulus uns deutlich machen will, was der Heilige Geist für uns ist und sein will. Verheißen, wörtlich steht hier der Heilige Geist der Verheißung. Das ist der gleiche Geist, der schon bei der Urflut über den Wassern schwebte in der Schöpfung. Und der gleiche Geist, der verheißen ist durch die Propheten, zum Beispiel in Joel 3, dass er einmal auf alle Menschen, ungeachtet von Alter und Ansehen der Person, kommen wird. Versiegelt. Ein Siegel verwenden wir heute an zwei Stellen. Zum einen, um unser Eigentum zu markieren. Jedenfalls habe ich das bei den Indianern gelernt, wenn die Mustangs mit einem Feuerzeichen eingebrannt wurden, ihr das Siegel bekamen. Und wenn wir die Echtheit beweisen wollen, das Gütesiegel, das Fairtrade-Siegel oder wo auch immer uns die Siegel heute begegnen. Das ist das Siegel. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir gehören zu Gott. Dort, wo wir mitten in der Gemeinschaft Gottes sind, dürfen wir versichert sein, versiegelt sein, dass wir dazugehören und dass er in uns am Werk ist, echt, wirklich. Unterpfand oder Anzahlung oder Sicherheit, das ist wie das Kind, das genau zum richtigen Zeitpunkt in die Küche kommt und die Schüssel ausleckt und sich schon einmal vorfreut auf den Kuchen, der wenig später auf dem Tisch stehen wird. Anzahlung ist immer mehr als eine Garantie. Anzahlung ist Vorgeschmack. Anzahlung auf dem Heiligen Geist heißt, indem uns Gott seinen Heiligen Geist schenkt, verspricht er uns nicht nur, dass er irgendwann dermaleinst mit uns, dass wir mal in seiner Gegenwart sein werden, sondern gibt uns schon hier, jetzt in diesem Leben, an diesem Tag, in unseren Nöten heute Anteil an seiner Gegenwart. Einen Vorgeschmack, ein kleines Häppchen auf die große Torte, die auf uns wartet. Schon jetzt dürfen wir es schmecken und darin leben. So feiern wir Abendmahl. So nehmen wir das Abendmahl in Empfang. Wie sagt Jesus, solches tut in Erinnerung an mich, zu meinem Gedächtnis. Als kleines Häppchen des Vorgeschmacks der großen Tafel, die auf uns wartet im Himmelreich. Vielleicht verwendet deswegen Jesus so oft das Bild von der Festtafel als Gleichnis für das Himmelreich. Aber was ist eigentlich das Ziel der Erlösung? Das Ziel der Erlösung ist das Lob seiner Herrlichkeit. Das, was wir hier im Refrain finden, Vers 6, Vers 12, Vers 14, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Erwählung heißt bei Gott immer etwas anderes als bei uns. Bei uns ist, wenn wir uns für das eine entscheiden, entscheiden wir uns immer gegen das andere. Erwählung heißt bei Gott immer ein Umzu. Er erwählt sich ein Volk, damit alle anderen Völker sehen können, wer Gott ist. Umzu. Er erwählt sich das kleine Volk Israel, als wollte er sagen, guckt auf dieses Volk, wie ich es führe durch die Geschichte, wie ich es trage und leite, an ihm festhalte in Treue und immer wieder neu die Schuld vergebe und lernt daraus, wer ich bin. Als wollte er sagen mit dem neuen Volk Gottes, schaut auf die Christen und schaut auf das, wie sie leben und wie ich sie verändere und lernt daraus, wer ich bin. Das ist unsere Berufung, dass wir mit unserem Reden und Tun, mit unserem Leben auf den hinweisen, der in uns am Werk ist, weil wir in Christus sind und weil seine Erlösung für uns Realität ist. Und am Ziel steht, dass alles zusammengefasst würde in Christus. Vers 10. Am Ende der Zeiten, wenn das einmal Wirklichkeit wird. Weil wir wissen dürfen, dass einmal alles in Christus vereint ist und dass alles unter seiner Herrschaft stehen wird. Und wir schon heute, dürfen wir auch heute schon so leben, weil wir um diese Realität wissen. Ein großes Gotteslob, in das uns Paulus hier hineinnimmt. Lasst uns in dieses Lob einstimmen. Man kann diesen Text ganz leicht als einen Psalm umgestalten. Und das habe ich einmal getan und lade euch ein, dass wir den Text als Gebet Gott zurücksprechen. Und vielleicht stehen wir dazu auf. Gelobt seist du, Gott.